Cash und Cash, der Podcast mit Anne-Sophie und Kai.
Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kölsch und Cash. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was uns in der Regel so ein Drittel unseres Lebens beschäftigt. Und zwar geht's heute um das Schlafen. Ich glaube, ein Thema, was so super mythisch ist, weil jeder hat ja immer einen Tipp, wie man besser schläft. Aber irgendwie gut schlafen, gefühlt, wenn man so in seinen Freundeskreis guckt, tut dann ja irgendwie doch wieder keiner und immer hat jemand Probleme beim Schlafen. Und deswegen haben wir heute einen Experten mit dabei und zwar ist das Markus Kamps. Der wird sich gleich auch nochmal selbst vorstellen. Er ist Schlafexperte, Schlafcoach und Präventologe und dementsprechend spiele ich jetzt mal den Ball an dich, Kai.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zur weiteren Folge von Kölsch und Cash. Ein Thema heute, was mich selber sehr, sehr bewegt und interessiert, wo ich auch das eine oder andere schon mal ausprobiert habe. Mal gucken, ob ich da heute auf dem richtigen Weg war oder nicht.
Oh Gott.
Ja, genau. Deshalb herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Ja, lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde das auch ganz spannend. Und gerade bei der Einleitung merkt man ja schon so, man schläft viel. Viel, ja, wie viel denn eigentlich? Wir können ja das erste Quiz hier mal machen, zum Mitraten.
Gerne.
Was schläft man denn? Wir haben 8760 Stunden im Jahr. Wie viel arbeiten wir und wie viel schlafen wir?
Wenn Anne-Sophie ungefähr sagt ein Drittel, dann würde ich jetzt mal so auf 2500 oder so.
Da bin ich schon gut dran, also wirklich gut. Aber mal gucken, was das nächste Ergebnis ist, Anne-Sophie.
Ja, ich würde mich dem so anschließen. Ich bin leider nicht so gut im Kopf. Meinen Taschenrechner habe ich gerade schon rausgeholt, panisch, dass ich irgendwas rechnen muss.
Dann bist du noch nicht so ausgeschlafen. Also es gibt 3066 Stunden im Jahr im Durchschnitt, was die Leute so schlafen. Und wenn wir 8760 Jahresstunden haben, dann ist immer erschreckend, wie wenig wir arbeiten. Was schätzt ihr denn, jetzt normale Arbeitszeit, wie viel wir denn so arbeiten?
Ja, wahrscheinlich in der Regel so 8 bis 9 Stunden am Tag.
Ja, dann rechne doch mal.
Dann sind das...
Okay, ich kürze mal ab.
Ja, also, danke.
1600 bis 1700 Stunden nur. Und die Leute sagen, ach Quatsch, ich arbeite ja viel mehr. Aber man muss die 6 Wochen Urlaubszeit, man muss die Wochenenden, man muss die Feiertage, alles abzählen. Aha. Und dann wird einem erstmal bewusst, krass, wir verpennen doppelt so viel Zeit, wie wir arbeiten. Oder man kann auch sagen, wir genießen die Erholung doppelt so, wie das Arbeiten am Tag. Aber für den Arbeitsplatz gibt es überall Richtlinien, ergonomische Arbeitsplatzberatung, Lichtoptimierung, Unfallverhütungsvorschriften, jeden Scheiß, Furz und Feuerstein, aber für das Thema Schlafen gibt es eben nichts und deswegen sind die Leute meistens so hilflos im Matratzendschungel oder gedankenlos bei den Schlafmythen oder einfach im Chaos der Gefühle für Körper, Geist und Seele, weil sie irgendwie gar nicht wissen, was soll ich denn machen. Und Freizeit haben wir jede Menge, aber wir nutzen die nicht, sondern gucken dann noch 16 Folgen Netflix, anstatt
anstatt zum Sport zu gehen oder durch den Wald zu marschieren, um am Ende besser schlafen zu können. Aber einen Mythos würde ich jetzt direkt gerne stellen, bevor wir nochmal reingehen, kurz, wie du eigentlich zu diesem Thema Schlaf gekommen bist. Und zwar ist es wirklich so, dass wenn man zum Beispiel Sport oder sich aktiv, also körperlich betätigt hat an einem Tag, dass man dann besser schläft?
Jein, das ist die Antwort. Also in der Regel.
Das ist genau so eine Antwort wie beim BWLer, es kommt drauf an.
Ja, also wir können das aber direkt auch aufklären. Also wenn ich mich körperlich betätige und Sport mache, wird ja Adenosin, also wir haben so einen Hormonstoff, der praktisch uns so ein bisschen Schlafdruck macht, also ein bisschen müder werden lässt. Und das hat mit dem Körperprozess, mit Zellen und mit dem ganzen Thema zu tun. Aber wenn wir eben uns zu sehr aufpushen und je nach Sportart, wenn wir uns hochpushen und so Adrenalin dann hochpoppt, dann probier mal praktisch mit so einer, ich sage mal, 7:30 Stellung, so Kampfmodus, Kampfflucht oder Todstellen, dann eben zu entspannen und den Kopf loszulassen. Das ist einfach schwer. Deswegen ist eben, wenn man wirklich Leute hat, die jetzt nicht nur einmal 5 Kniebeugen machen, sondern die wirklich Sport machen, regelmäßig, also nicht nur mäßig, sondern regelmäßig, dann müssen die unter Umständen an den Tagen, wo sie Sport machen, wissen, dass man 2 Stunden braucht, um runterzufahren. Manche Leistungssportler sogar 3 Stunden, bis sie wirklich dann in den Entspannungsmodus reinkommen können. Das bedeutet, an den Tagen brauchen die eine andere Zu-Bett-Geh-Zeit wie an den anderen Tagen.
Das heißt, Sport am Abend ist gar nicht mal so gut. Also, keine Ahnung, also 22 Uhr noch ins Fitnessstudio oder so.
Ich kann Sport nur abends machen als Eule, weil morgens müsste man mir die Schuhe besohlen. Morgens, wenn ich praktisch aufstehe und die Turnschuhe anziehe, da habe ich schon 140 Puls. Also, das geht überhaupt gar nicht. Also, das muss schon zum Körper passen. Und das Krasseste, wenn wir mit Führungssport, also Führungskräften oder auch Sportlern arbeiten, wir haben also 2, 3 Sportler, die wir auch begleiten und Schlafoptimierung machen, dann machen wir mit einem Gentest eine Analyse, können wir mit euch gerne auch mal mit einem von euch beiden machen und begleiten. Und dann sieht man, ist man Lerche, Eule, Taube oder doch ein Krokodil und wann muss ich Kaffee vermeiden, wann sollte ich zu Bett gehen, wann sollte ich eher Sport machen, Cardio und wann sollte ich praktisch mehr Ausdauer machen, weil es dann zu meiner inneren Uhr passt. Und übrigens in dem Zusammenhang, gratuliere Fridtjof! Also Fridtjof ist mein Eisschnellläufer, den ich betreue. Der hat gestern die deutsche Meisterschaft gewonnen und ist jetzt zugelassen.
Oh, wow.
Also so gesehen, wow. Schlaf und Schlafcoaching wirkt.
Okay, man merkt schon ein erstes Erfolgsbeispiel und man merkt auch schon deine Begeisterung für das Thema, Markus. Vielleicht magst du noch mal kurz darauf eingehen, wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen?
Meine Eltern sind praktisch mit Bettengeschäften am Start gewesen und leider sind meine Eltern jetzt mittlerweile verstorben, aber ich bin seit dem 7. Lebensjahr praktisch im Schlafsektor unterwegs, denn meine Eltern hatten ja Bettenfachgeschäfte und ich bin mit Federn in den Haaren groß geworden und entweder man bleibt oder man flüchtet. Ich bin damals geflüchtet, bin dann praktisch zum Industrieunternehmen, zu Matratzen gekommen und bei der Matratzenindustrie habe ich doch glatt gemerkt, die Matratzenindustrie redet nicht mit der Wissenschaft vom Schlaf. Die Wissenschaft vom Schlaf redet nicht mit dem Handel. Der Handel redet nicht mit Unternehmen. Und alle reden untereinander überhaupt nicht. Da habe ich gedacht, das ist doch total super. Dann mache ich mich jetzt selbstständig mit einer Dienstleistungsfirma und biete sowohl Bettengeschäften, Seminare an für ihre Mitarbeiter, mache in Betrieben betriebliches Gesundheitsmanagement und für alle, die wollen, gibt es eben Einzelcoaching. Und das ist bis heute mein Tätigkeitsfeld, so ein Dreiklang: Einzelcoaching, betriebliches Gesundheitsmanagement und eben ein bisschen Bettenthemen, weil ich bin auch Fachdozent an der Textilhochschule und unterrichte Möbel- und Bettenverkäufer zum Thema Matratze. Aber wir haben keine Produkte, wir verkaufen keine, aber ich kann jedem sagen, was das falsche Bett ist.
Schön. Was ist denn das falsche Bett?
Das, was nicht passt. Also bei dir, wenn ich deine Schultern gerade so sehe, die anderen sehen dich ja gerade nicht, aber die eine Schulter ist tiefer wie die andere. Entweder sitzt du schief auf dem Stuhl oder du kippst so ein bisschen. Also bei dir ist jetzt das passende Kopfkissen sehr wichtig, weil sonst fängst du an, das zu knuddeln, zu knautschen oder zu, ich sag jetzt mal, zu vergewaltigen und Knödel zu bauen. Das geht auf die Halswirbelsäule C6. Und du darfst keine Matratzen haben, die eben aus Viskoschaum sind, weil du links wie rechts anders liegen würdest. Also das kann man so am Körper schon erkennen, aber den Rest machen wir in einem Einzeltermin.
Ja, okay, ich fühle mich jetzt schon ziemlich analysiert, wenn ich ehrlich bin. Also ich schlafe tatsächlich sogar auch ohne Kissen, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass es meinem Nacken gar nicht gut geht, mit so einem geknüttelten Kissen zu schlafen und probiere auf dem Rücken zu schlafen. Aber gut, ich glaube, wir steigen einfach mal tiefer ins Thema ein. Du hast nämlich gerade eben schon gesagt, Eule, Lerche und was auch immer. Also das heißt, wenn du gerade eben hast du gesagt, man kann da einen Gentest zu machen, also an diesem Mythos, dass es einfach Menschen gibt, die morgens total gut aufstehen können und manche, die halt bis 2 Uhr nachts irgendwie noch total produktiv sind, das gibt's, das ist de facto so und wir Menschen sind da einfach unterschiedlich.
Genau, also es gibt Einteilungen, die machen das mit 5 oder 6 Typisierungen, das kommt so ein bisschen aus Amerika, die machen das ein bisschen anders, aber die europäische Einteilung ist eigentlich wirklich Lerchen und Eulen, also Frühmenschen und Abendmenschen und laut Aktigraphie gibt es einfach die meisten in der Mitte und die nennt man dann Tauben. Also die meisten sind wirklich leichte Täubchen mit Anwandlungen zum Frühaufsteher oder leichte Täubchen mit Endversionen zum Eule. Aber wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und du hast keine Lust zu reden, und dir fällt schwer, aus dem Bett zu gehen. Und wenn du zum Bett zurückguckst und du denkst, bin ich schon aufgestanden oder liege ich noch drin? Dann bist du meistens keine Lerche. Wenn du abends aber praktisch auf der Couch einpennst, schon um 8:30 und der Partner sagt, jetzt guck doch mal den Film da, wir haben schon 3-mal angefangen und du nickerst da ein, dann bist du eben diese Lerche. Wenn du aber dann noch so ein Leistungshoch 19 Uhr, 20 Uhr oder manchmal sogar 22 Uhr hast und sagst, boah, prima, jetzt jetzt kann ich nochmal so richtig durchstarten, aber morgens kommst du halt nicht aus dem Quark, dann bist du halt eher die Eule. Und es gibt eben dann auch Partnerschaften, wo man vorher in der Disco keinen chronobiologischen Test gemacht hat. Hätte ich das mal getan, da ist man dann nachher in der Partnerschaft, in der Ehe mit einem Partner zusammen, der ein bisschen anders tickt wie man selber. Und dann braucht es einfach viel Toleranz.
Auch nicht schlecht.
Darf ich da kurz direkt was zu fragen? Kann man sich auch in eine Richtung entwickeln? Also, dass man sich sozusagen dem Schlafzyklus eines anderen anpasst und dann eher zur Eule wird oder eher zur Lerche?
Das ist tatsächlich auch eine Frage, tatsächlich eine Frage, die mich beschäftigt hat, weil ich dachte, okay, ich will jetzt irgendwann mal zum Morgenmensch werden und meinen Zyklus quasi nach vorne shiften und habe mir so eine App auch dafür gekauft. Ich glaube, die heißt Rise oder so. Mhm. Rise Sleep irgendwie so. Und die quasi führt dazu, dass du deinen Zyklus immer weiter nach vorne setzt. Also nach circa 11 Monaten Testing kann ich sagen, bisher hat es noch nicht geholfen.
Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal anfangen, warum möchte man das? Also wichtiger ist ja, seinen Rhythmus zu kennen, und man ist effektiver, wenn man in seinem Rhythmus lebt und arbeitet. Mhm. Das ist ein Fall, haben wir immer eine Person beraten, die hat dann wirklich hinterher gemerkt, das klappt gar nicht. Also sowohl das Lebensmodell wie auch das Arbeitsmodell passt da nicht zu, und der ist dann hinterher Diskothekenbesitzer geworden, weil der einfach eine absolute Eule war. Also das ist aber sehr, sehr krass, das muss nicht immer sein. Manchmal reicht schon so ein bisschen zu wissen, wie man es anpasst. Aber jetzt nochmal zum Ursprung. Lichteffekte, Ernährungseffekte und Arbeitssituationen beeinflussen natürlich unseren Takt. Aber die innere Uhr, die wir haben, die kann ich nicht umstellen. Die verändert sich aber im Lebenszyklus selber. Also je pubertärer man wird, also jetzt gerade, ich sag mal so zwischen 14 und 22, manchmal ist es mit 50 noch nicht abgeschlossen, aber okay, da wird man euliger, also wird man ein bisschen euliger. Und dann im Seniorenalter wird man wieder ein bisschen lerchiger. Das ist normal. Und das, wenn ich irgendwo hinfliege, kennt jeder den Jetlag. Da haben wir auch so eine gewisse Umstellung. Also das heißt, ein bisschen kann ich mich natürlich manipulieren, aber das geht immer gegen meine innere Steuerung. Und das ist das, was die Schichtarbeiter merken. Und deswegen haben die nach 7 Jahren meistens Probleme mit dem Darm, mit der Leber, mit dem Magen, mit dem Gemüt. Und dann eben kommen auch die Krankheiten schneller raus, wenn man natürlich Jahre oder Jahrzehnte gegen die innere Uhr taktet. Und deswegen haben wir auch jetzt ja auch gerade in unserem aktuellen Buch, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, das Thema Chronobiologie in den Mittelpunkt gestellt, nämlich der wache Vogel fängt den Wurm und nicht der frühe. Also wenn man wach ist, egal ob ich jetzt Lerche oder Eule bin, dann bin ich am produktivsten.
Ja, okay, interessant. Du hattest gerade nochmal so angesprochen, was quasi alles von Schlaf beeinflusst wird. Das wäre jetzt tatsächlich nochmal ein interessanter Fakt. Was bewirkt Schlaf alles oder was beeinflusst schlechter oder guter Schlaf tatsächlich alles?
Ja, also wo fängt man da an? Wir machen mal den Kreis ein bisschen größer. 70% unserer Gesamtgesundheit ist vernetzt mit gutem Schlaf. Nochmal, 70% der Gesamtgesundheit ist vernetzt mit gutem Schlaf.
Also und der andere Teil ist dann die Ernährung oder?
Nee, also wenn die Ernährung ist damit vernetzt. Also wenn ich super ernähre, aber ich schlafe dann schlecht, dann kann die super Ernährung nicht funktionieren, weil die Verstoffwechslung nicht da ist. Wenn ich mich super bewege, dann habe ich einen tollen Muskelaufbau und alles funktioniert. Aber wenn ich dann praktisch nachts nicht ausreichend schlafe oder nicht ausreichend konsolidiere, also Gedanken auch verknüpfe, zum Beispiel ich lerne jetzt eine tolle Übung beim Fußball und ich habe jetzt nicht genügend Traumschlafphasen, dann wird die praktisch nicht gespeichert. Oder wenn ich im Studium bin oder ich bin jetzt in Ausbildung, wenn ich dann praktisch Lerninhalte habe und ich schlafe zu kurz, weil ich mich mit 5 Dosen Red Bull hochjackel und abends denke, warum kann ich denn nicht einschlafen? Dann kann ich natürlich überhaupt gar nicht mehr richtig speichern und dann fehlt mir der Traumschlaf. Also insgesamt ist der Schlaf immer die Verbindung zu allen Gesundheitsthemen, die dann dafür sorgt, dass auch die Dinge in die Umsetzung oder in die Verwertung kommen. Und das wird oft nicht gesehen. Und beim Immunsystem, da ist es vielen jetzt klar geworden, das weiß man mittlerweile auch durch Forschungsergebnisse. Das Krasseste war eben 2019, hat nochmal Uni Tübingen mit einer anderen Forschergruppe das ganze Thema Immunwirkung nochmal aufgezeigt, auch was T-Zellen angeht. Also wenn man es vereinfacht, machen wollen. Ich bin immer für vereinfachte Bilder. Ganz kurz noch. Die Körperpolizei ist praktisch wie so eine T-Zelle. Also die fährt mit ihrem Streifenwagen durch unseren Körper und guckt, kommt da irgendwie was Böses an oder nicht. Und wenn man jetzt nur Schlaf, einfach nur eine Nacht oder zwei Nächte schon schlecht schläft, weil man irgendwie Schlafentzug hat, hat das schon eine Auswirkung. Das wäre genauso, als würde die Körperpolizei dann an der Tankstelle stehen und gar nicht mehr Streife fahren. Also wir sehen die ganzen Sachen gar nicht mehr. Und noch krasser, wenn ich langfristig dann Schlaf entziehe oder ein Schlafminus habe, dann ist das genauso, als würde die Polizei gar keinen Streifenwagen mehr haben, sondern nur noch zu Fuß durch die Gegend laufen. Und dann findet die ganzen Dinge und die negativen Sachen gar nicht mehr. Und dann sind Entzündungsherde unerkannt oder alles, was im Körper passiert. Und das kann natürlich dann, egal ob Impfung oder Krebs oder was auch alles, das kann ganz, ganz negative Auswirkungen haben. Also mit anderen Worten, es ist sogar wissenschaftlich alles belegt mittlerweile. Nur es interessiert keinen.
Außer uns.
Ja, wirklich.
Dann nochmal ganz kurz hinterher. Was ist denn dann ein optimaler Schlaf? Wie lange dauert der?
Ja, also von der Dauer kann man das gar nicht so richtig sagen. Also bei dem Immunexperiment war dann natürlich die Aussage, bei 7, 7,5 Stunden haben wir eine positive Wirkung von der Anhaftbarkeit bei den T-Zellen. 6 Stunden wäre neutral 0 und alles unter 6 Stunden bei 5, 4,5 Stunden hat ein 4,6-fach erhöhtes Infektanfälligkeitsrisiko. Aber krass. Vorsicht, wir haben auch Kurzschläfer, die schlafen halt nur 4 Stunden, so wie Napoleon früher. Der soll sogar auf dem Pferd eingeschlafen sein und immer Powernapping gemacht haben.
Im Grab. Zum Powernapping hätte ich auch noch Fragen.
Einstein hatte im Grunde genommen 10 Stunden und mehr. Also es gibt auch Kurzschläfer und Langschläfer, die einfach mit ihrer Anzahl an Stunden gut klarkommen. Deswegen nicht zu sehr sich aufhängen an der Dauer des Schlafes, sondern an der Qualität des Schlafes. Und die kann individuell durchaus sogar mal länger oder mal kürzer sein. Aber wenn ich eben merke, ich bin immer im Minus und ich schlafe immer auf der Couch ein oder ich bin um 17 Uhr immer überhaupt gar nicht fit, dann sollte ich mir halt Gedanken machen. Und ich lache mich immer tot, wenn ich im Hotel bin. Ich fahre ja so 60.000 Kilometer, weil ich viel unterwegs bin. Und jeden Morgen, wenn ich im Hotel dann sitze, im Frühstückssaal, dann kommt irgendein Pärchen rechts, links, vorne, hinten neben mir und dann fragt der eine andere, no, wie hast du denn geschlafen? Da denke ich mir immer, das kannst du doch gar nicht beantworten, weil morgens kann ich nur sagen, ich bin gut aus dem Bett rausgekommen und nachts bin ich nicht 16 Mal zum Klo gerannt. Also mehr kann man morgens noch gar nicht sagen. Ich kann erst abends um 16, 17 Uhr sagen, ob der Nacht gut war, weil ich mein Tagwerk verbracht habe und weil ich abends noch einigermaßen drauf bin. Also abends weiß ich erst, wie gut der Tag war, beziehungsweise wie gut die Nacht davor ist.
Also du sollst quasi den Schlaf nicht vor dem Abend loben.
Genau.
Krass. Und inwiefern beeinträchtigt oder positiv beeinflusst unsere Schlafumgebung? Also weil ich mache jetzt mal kurz die Mythen auf, die ich kenne und du kannst sie gerne auflösen. Also eigentlich lichtlos schlafen, das am besten. Auf der anderen Seite wacht man aber auch besser wiederum mit dem Morgen und mit der Sonne auf. Dann auf jeden Fall komplette Ruhe. Dann sollte man nicht nach 12 schlafen, weil das ist wiederum dann auch wieder nicht gut für den eigentlichen, keine Ahnung, Schlafzyklus, was auch immer. Dann sollte man keinen Sport mehr davor gemacht haben, bis 17 Uhr keinen Kaffee mehr oder nach 17 Uhr keinen Kaffee mehr getrunken haben. Was fällt mir dann noch alles ein? Es gibt, glaube ich, noch ein paar Sachen. Und wenn man abends warm duscht, dann kann man auch besser einschlafen.
Nee, das hat mit den warmen Füßen zu tun. Aber du glaubst gar nicht oder ihr glaubt ja gar nicht, wie anstrengend das so ist als Schlafberater, weil ich muss ja jeden Tag, muss ich ja alles machen, damit ich weiß, was die anderen falsch machen. Ich muss jeden Abend Alkohol trinken, damit man weiß, wie negativ die Folge ist. Ich muss jeden Abend fettiges Essen essen, damit ich weiß, wie schlecht das ist. Ich muss jeden Abend extra die Rollos hochmachen, damit ich Licht von der Straßenlaterne reinkriege. Ich schlafe auf der ältesten Matratze mit Mulde, stopfe mir mein Kopfkissen, höre extra auf, abends zu arbeiten und streite dann nochmal extra mit meiner Frau, damit ich schlechter einschlafe und habe natürlich immer überall die Nase zu und mache alles schlecht und trinke abends noch 5 Liter, damit ich nachts mindestens 3 Mal zur Toilette muss. Das ist richtig anstrengend, alles falsch zu machen, damit man dann weiß, was die Leute so erleben. Also wenn ihr das Gegenteil macht, dann passt.
Okay. Wie ist es denn tatsächlich mit dem Zyklus? Also du hast ja oder man liest ja häufiger diese typischen Phasen, also REM-Phase, also Rapid-Eye-Movement-Phase, Einschlafphase, Non-Rapid-Eye-Movement-Phase und so weiter. Wie ist der Schlafzyklus tatsächlich aufgebaut? Was ist wie wichtig? Wie viel Zeit verbringe ich quasi in welcher Phase?
Ja, also in der Zeit auch von Trackern und Co. weiß natürlich jeder so ein bisschen, was ist. Aber nochmal so als Hilfe, wir haben einfach den Wachzustand, da dusseln wir so ein bisschen rum, dann kommen wir so in den Einschlafphase, leichter Schlaf, mitteltiefer Schlaf und Tiefschlaf. Das sind so verschiedene Intensitäten, wo wir praktisch runtergleiten und da ist dann einfach, der verändert sich der Blutdruck, der Puls verändert sich, alles wird so ein bisschen ruhiger, wir fahren runter. Manchmal gibt es auch so Stressentladungen und so Zuckungen, manche rutschen dann auch zum Bettrand. Das kann aber die Ursache sein, entweder wollen sie fester liegen oder vom Partner weg, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann sind wir aber im Tiefschlaf. Tiefschlaf ist für die körperliche Erholung, da finden dann Stoffwechselprozesse statt, Zellerneuerung, Regeneration und dann gibt es so einen sprunghaften Anstieg und dann sind wir in der REM-Phase, so wie du es gesagt hast, Rapid Eyes Movement, schnelle Augenliderbewegung und da fängt dann natürlich die Träume intensiver an, wobei es auch vorher schon mal Träume geben kann, aber da sind die am intensivsten und das ist dann ein Zyklus und so ein Zyklus, also runter Tiefschlaf, rauf Traumschlaf, der dauert in der Regel im Durchschnitt 80 bis 90 Minuten. Es gibt aber den ersten, der manchmal kürzer ist und es gibt andere, die dann länger sind. Aber so im Mittel, damit man das einfacher versteht, sind es dann eben so 90 Minuten Wellen. Und die wiederholen sich. Also kein Mensch schläft immer tief, kein Mensch schläft immer durch, sondern jeder Mensch schläft 2 bis 7 Mal die Nacht und das eben jeweils 85 bis 90 Minuten Blöcke, also Zyklen. Und nach dem dritten Block, also zur Stunde des Wolfs, also genau zwischen 2 und 3 Uhr nachts, da haben wir den Wechsel, da ist dann praktisch Tiefschlaf und die meiste körperliche Erholung erledigt. Wir werden flacher im Schlaf, wachen auch öfter mal auf und dann haben wir einfach mehr Konsolidierung und die Traumschlafphasen werden länger und alles, was dann mit Gehirnspülen, Verarbeitung, Speichern und so weiter zu tun hat, vereinfacht jetzt gesagt, ist dort dann mehr. Wobei die Wissenschaftslage da auch sehr, sehr unterschiedlich ist und man da immer vieles Neues auch erfährt. Und da gibt es ja die tollsten Sachen jede Woche wieder neu zum Thema.
Und man sagt ja auch, man soll nicht innerhalb eines Zykluses, glaube ich, aufwachen, oder? Dass wenn man irgendwie aufwacht, dass man nicht irgendwie mittendrin, gerade wenn man tief versunken ist, durch den Wecker rausgerissen wird, etc. Aber jetzt haben wir ja alle irgendwie feste Aufstehzeiten morgens.
So. Ja, dann fangen wir nochmal andersrum an. Erst nochmal zum Verständnis für die Zyklen und Phasen. Also manche kennen das auch mittags. Also die sind zum Beispiel jetzt irgendwie mittags müde um 4 Uhr und dann wissen die, oh, wenn ich jetzt aber mich kurz hinstelle oder doch nochmal in den Garten gehe oder doch nochmal ein bisschen irgendwie was wegräume, dann bin ich nach 8 Minuten wieder fit und dann bin ich das nächste Mal müde vielleicht um 5:30 so. Und das Gleiche kennen viele auf der Couch, nur die bleiben dann liegen und schlafen blöderweise auf der Couch ein. Da sollte ich dann lieber den Absprung schaffen. Und das ist eins der wichtigsten Elemente, die ich kurz rüberbringen möchte, eins der wichtigsten zentralen Hacks, die man sozusagen machen kann. Also der ultimative Kampfseinschlaftipp oder Durchschlaftipp ist M17. Jetzt müsst ihr sagen, hey Markus, was ist M17?
Hey Markus, was ist das denn?
So, also M17 steht für, M steht für Müdigkeit und 17 steht für, man hat, Achtung, nur 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Die meisten Leute warten immer zu lang, müssen noch 17 Katzenvideos angucken, müssen die Spülmaschinen noch einräumen, müssen unbedingt die Mülltonnen an die Straße bringen, die Küche noch abwischen und dann gehe ich zu Bett und liege dann da und denke mir, verdammt nochmal, kann ich schlafen, ich war doch gerade müde. Was los?
Was? Stimmt. Ich habe das ganz oft, dass ich müde bin und denke, oh, ich glaube, ich muss jetzt mal ins Bett, aber vorher muss ich noch XYZ machen und dann liege ich im Bett und denke, ich war doch aber eben müde, wieso bin ich nicht mehr müde? Ach krass.
Genau, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir machen jetzt das Rechenbeispiel für Anna-Sophie. Sagen wir mal, du bist um 22 Uhr müde, dann musst du im Grunde genommen bis 22.20 Uhr grob vereinfacht, Schlafmediziner sagen manchmal, man hat eine halbe Stunde Zeit, aus der Praxis weiß ich aber, die Leute nehmen sich zu lange Zeit, deswegen machen wir es lieber kürzer, 20 Minuten. Du musst also innerhalb von 20 Minuten zu Bett gegangen sein oder du nimmst den nächsten Bus. Also mit anderen Worten, wir rennen alle zur Bushaltestelle und vor unserer Nase fährt der Bus weg. Was machst du? Rennst du den Bus hinterher? Nein. Du bleibst an der Wartestelle, hast ein Ticket und sagst, nehme ich den nächsten Bus. Also der nächste Bus wäre dann praktisch eine Zyklus später. Und das kann sein, dass er dann eben 80 Minuten oder 90 Minuten um die Ecke kommt. Also mit anderen Worten, wenn du um 22 Uhr müde bist, bitte gehe um 22.20 Uhr, sei vorher schon bettfein, Zähne geputzt, macht man sowieso nach dem Abendbrot, damit man dann nichts mehr Süßes nascht. Und dann kann ich praktisch schnell ins Bett, Hände über die Bettdecke, einschlafen, fertig, wenn alles andere stimmt. Wenn ich merke, ich schaffe das nicht bis 22.20 Uhr, dann bitte lieber die nächste Welle surfen. Also dann gehe ich halt um 23.30 Uhr. Wenn ich die aber treffen will, muss ich um 23.15 Uhr schon drin liegen. Also das ist eben einfach. Aber nicht um 22.30 Uhr, nicht um 22.40 Uhr, weil um diese Uhrzeit regst du dich auf und dann, verdammt nochmal, ich kann nicht schlafen. Und dann zack, Achtung, jetzt kommt was Tolles. Dann geht Cortisol hoch.
Cortisol, weil ich gestresst bin.
Genau, Stresshormon. Und Stresshormon ist eben Kampf, Flucht oder Todstellen. Kann alles im Bett passieren. Aber im Grundsatz ist jetzt praktisch die Ebene Muskelanspannung. Und Achtung für alle, die vielleicht auch ein bisschen Rückenweh haben, dann steigt sogar das Schmerzempfinden, weil ich mich so reinsteige von der Muskelspannung. Und dann habe ich eben mehr die Antennen draußen und dann werde ich empfindlich für Geräusche, für Gerüche, für warm, für kalt, für Seelenheil, schnarchender Partner, falsche Matratze, Projekte, Terminbasis. Puff, Kopfkino, ich bin da. Und wenn ich mich dann so richtig schön reinsteigere, dann kann ich mir die nächste Welle auch versauen. Und das nennen wir Fachleute dann den 3-Stunden-Overkill. Das heißt, den ersten Zyklus habe ich verpasst und den zweiten mache ich mir selber kaputt. Und dann sage ich mir, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich habe 3 Stunden wach gelegen.
Oh nein, okay.
Also wir wissen, ja, M17,
ich hab's, also jetzt verstehe ich es auch, beim nächsten Mal rechne ich das durch. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn ich um 23.30 Uhr ins Bett gehe, weil das ist ja dann genauso gut, weil dann kann ich ja auch direkt dafür schlafen und es läuft gut und ich muss mir kein schlechtes Gewissen machen. Krass. Was hältst du denn von diesem ganzen Thema Powernap? Also ich oute mich jetzt mal, also ich bin jemand, der kann immer und die ganze Zeit schlafen.
Das ist verdächtig.
Ja, das ist wirklich verdächtig. Also wenn ich müde bin, dann kann ich halt schlafen, aber auch nur 10 Minuten oder 12 und dann kann ich auch wieder aufstehen. Ist das an sich was gut ist für uns, ein Powernap zu machen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon meine Leistungsfähigkeit auch positiv beeinflusst, insbesondere wenn es ein Tag ist, an dem ich mich nicht so gut fühle oder so. Also, oder beeinflusst das negativ am Ende meinen Schlaf? Wie ist da, was sagst du dazu zum Thema Powernappen?
Grundsätzlich, also Imuri oder Powernap oder Kurzschlaf oder Mittagsschläfchen, ich meine, die Leute kennen das unter verschiedenen Aspekten, hat das mit der Zeit und mit dem Alter natürlich zu tun, wann ich das anwende und warum ich es anwende. Wenn du jetzt immer sagst, ich brauche das, weil ich so schlecht geschlafen habe, dann würde ich eher versuchen, den Nachtschlaf zu optimieren, damit du es nicht unbedingt brauchst. In bestimmten Berufssituationen oder auch bei bestimmten Taktungen hat sich aber gezeigt, dass eben Powernap wirklich positiv ist. Bitte dann aber nicht länger als 20 Minuten und bitte nicht bei Leuten, die schlecht einschlafen können. Weil wenn ich jetzt jemand bin, der sowieso schlecht einschlafen kann und ich habe jetzt praktisch, ich sag mal, mein Schlaf ist wie so ein Handy, ich habe jetzt nur noch 8% da drin, dann sage ich, oh, telefonieren klappt demnächst nicht mehr, dann gehe ich jetzt beim Powernap schnell mal an die Ladedose, sauge mir meine 35-40% da rein und abends würde ich dann überlegen und sagen, nee, ich kann doch telefonieren, hab doch noch 40%. Also das heißt, wenn ich mir zu viel Schlaf vorwegnehme, ist der Schlafdruck am Abend manchmal schlechter und gerade Leute mit Einschlafproblemen sollten da sehr vorsichtig sein. Powernapping generell hat aber den dreifachen Leistungsgewinn der investierten Zeit. Also mit anderen Worten, wenn du 20 Minuten Powernap investierst, hast du die nicht verloren, sondern der Leistungsgewinn sowohl kognitiv wie auch von der insgesamten körperlichen Verfassung ist praktisch das Dreifache der investierten Zeit. Also das heißt, du hast eine Stunde Zeit gewonnen, weil du einfach schneller bist. Also Leute, die auch in der Müdigkeit abends teilweise sich quälen und sagen, ich muss das noch fertig kriegen, ich mach das noch. Die brauchen dann manchmal 2,5 Stunden, bis sie irgendeine Kacktabelle fertig haben. Und am nächsten Morgen stehen die auf, wenn das dann Lärchen wären, also ich nicht. setzen sich dann hin und zwupp, ist es in den 15 Minuten fertig. Also und so ähnlich ist es eben nach dem Powernapping auch. Ich bin dann wieder in meiner Leistungssituation und deswegen ist Powernap richtig angewendet Gold wert, falsch angewendet eine Katastrophe.
Okay.
Konnte ich bei mir auch schon erfahren. Also, dass oft nach so einem kleinen, keine Ahnung, 15-Minuten-Nap dann wirklich die Energie nochmal hochgefahren ist. Aber man sollte Powernapping vermeiden, wenn man eh nur 4 Stunden geschlafen hat, weil dann wird aus einem Powernap sehr schnell mal 3 Stunden und dann ist der ganze Tag gefühlt schon wieder vorbei. Also
genau, dann wacht man auch auf in einer Strukturphase, wo man dann sowieso vollkommen weg ist und dann ist man zerschlagener als vorher, weil man dann eben eine komplette Welle geschlafen hat. Also dann auch lieber 90 Minuten oder 20, aber nicht dazwischen. Mhm. Dann habe ich einen ganzen Block genommen oder eben bin halt nur kurz runtergefahren und bin eben leicht erholt. Das ist alles erlaubt, aber dazwischen.
Mhm, okay. Krass. Und du hattest eben auch mal gesagt, es ist ganz normal, dass man nachts wach wird. Und ich finde immer, es ist total der Stress, wenn man dann sagt, boah, ich bin nachts irgendwie 3-mal wach geworden. Also es ist völlig normal, dass man wach wird und der eine nimmt das einfach mal oder die eine mal mehr wahr, mal weniger, aber in der Regel schlafen wir wieder ein. Und das ist einfach so?
Ja, genau. Also der Kai und ich, wir wissen das ja. Wir sind ja beide Neandertaler. Weißt du noch, Kai?
Was?
Ja, wir beide sind doch Neandertaler. Weißt du, Kai?
Ja, klar.
Und wir sind ja in der Höhle und wir gucken ja eigentlich, und das ist der Mechanismus, den wir haben. Jetzt haltet euch am Stuhl fest. Jeder Mensch wacht nachts 28 bis 32 Mal auf. Achtung, jede Nacht. Und wir machen nichts anderes, wie einfach nur zu gucken, kommt der Säbelzahntiger, will uns jemand fressen, liegt der Felsen vor der Höhle, ist das Feuerholz da, also wach, schlafen, fertig. Also alles nach 3 Minuten erinnern wir uns, alles unter 3 Minuten wird gelöscht.
Krass.
Gelöscht. Und je älter man wird, desto empfindlicher wird man manchmal. Und deswegen wird man auch öfter wach, weil wir gucken eher, weil wir können ja nicht mehr so schnell wegrennen und wir können nicht mehr so gut kämpfen. Also müssen wir mehr gucken, ob der Säbelzahntiger kommt und mich fressen will. Also im Grunde genommen ist das so ein Schutzmechanismus. Guck mal rum, was da los ist. Und alles, was unwichtig ist, wird halt gelöscht. Oder ich steigere mich hervorragend rein und höre was oder rieche was oder schmecke was oder fühle was. Und dann kann ich mich natürlich selber um den Schlaf bringen. Aber eigentlich, wir machen jetzt noch eine kleine Hilfe. Nämlich beim nächsten Mal, wenn du 3-mal wach wirst, denkst du einfach nur, der Markus hat gesagt, 25 Mal wird man wach, 3-mal bin ich schon wach, hey, noch 25 Mal.
Ja, tatsächlich habe ich zum Glück nicht so ein Ding damit, dass ich nachts aufwache. Es passiert eher selten. Und ja, sorry, ich muss jetzt noch eine Frage stellen, und zwar dieses Thema des Schnarchens. Beeinflusst das unseren Schlaf, wenn man schnarcht?
Ja, jetzt stell dir mal vor, hier, der Kai liegt neben dir.
Ja, also das ist mein Schlaf, wenn jemand anderes schnarcht, beeinflusst, da bin ich definitiv der Meinung, ja. Aber also für die Person, die schnarcht, also ist das auch was völlig Normales beim Schlafen? Oder also ich, ja.
Also das ist eins meiner Lieblingsthemen und deswegen kann ich das jetzt schön auch vormachen. Wir unterscheiden das Schnurrer, Schnarcher oder Apnoeker. Also Schnurrer ist Nasenschnarchen, das hört sich so an. Nase. Dann haben wir echtes Schnarchen, das hört sich so an. Und dann haben wir natürlich noch die Atemaussetzer, das hört sich so an. Also wir haben und das sind so die 3 Varianten. Wenn dir da was bekannt vorkommt, fangen wir mal mit dem Schnurrer an. Also wenn ich ein Nasenschnurrer bin, dann klebt meistens ein so ein Nasenflügel an und immer wenn ein so ein Nasenflügel anklebt, machst du den Mund auf und dann atmest du durch den Mund und dann trocknen die Schleimhäute aus und dann musst du trinken und dann musst du auf Toilette, also ist ganz blöd für den Schlaf. Wenn man aber normaler Schnarcher ist, also dann musst du auf die Matratze achten und wir machen das jetzt hier im Monitor und alle, die zuhören, können mal mitmachen. Ihr nehmt die rechte Hand nach vorne, die linke Hand nach vorne und dann versucht ihr, die Hände übereinander zu verschränken. Also die rechte Hand nach links und die linke Hand nach rechts. Und jetzt noch den Kopf nach vorne, so wie ein dickes Kissen. Und jetzt tief und entspannt einatmen. Klappt nicht. Merkt ihr? Der Brustkorb wird so eng. Also das nennt man den Trichterbrusteffekt und alle Leute, die Schnarcher sind, mit dem Blutdruck zu tun haben oder mit Allergien zu tun haben als junge Leute oder auch mit Magenproblemen, die dürfen keine zu weiche Matratze haben und die machen das Schnarchen dann doller und dann Schlafstören, nicht nur den, der daneben liegt, sondern meinen selber. Und jetzt kommt noch die 3. Stufe, dieses nach Luft schnappen. Es ist nämlich total krass. 50% der Deutschen schnarchen. Und von den 50%, die schnarchen, haben 22-25% eine obstruktive Schlafapnoe, also Atemaussetzer, ohne es zu wissen. Und ich möchte.
Ist das gefährlich?
Ja, das ist gefährlich. Ich möchte mal 7 Sachen sagen, wie man das erkennen kann. Und alle, die hier zuhören, können innerlich so eine Checkliste machen und überlegen, ob sie mehr als 2-3 Treffer haben. Wenn sie mehr als 2-3 Treffer haben, kann man entweder bei uns mit so einer mobilen Messung das selber herausfinden oder man geht zum Lungenfacharzt oder zum Hausarzt oder zum Schlafmediziner. Also wir fangen mal an. Innerliche Checkliste an. Erster Punkt, ich schlafe schneller ein als 8-10 Minuten. Zweiter Punkt, ich bin nass geschwitzt hinten am Haaransatz. Dritter Punkt, ich habe an den Brustpunkten so Schmerzen oder so einen Druck oder werde manchmal vom eigenen Herzrasen wach oder vom eigenen Schnappen. Ich träume oft, dass ich falle, fliege oder verfolgt werde. Ich habe nachts einen Harndrang und muss mindestens einmal oder zweimal zur Toilette. Und ich habe praktisch einen trockenen Mund. Und ich habe manchmal tagsüber Müdigkeitsattacken und muss dann Powernapping tagsüber machen, weil ich zwischen 13 und 14 Uhr oder zwischen 17 und 18 Uhr extrem müde bin und habe vielleicht beim Autofahren schon mal so ein bisschen Sekundenschlaf gehabt, will es aber nicht wahrhaben. Und das Haupterkennungszeichen ist, ich wache morgens auf und denke mir, hast ja geschlafen, aber so richtig erholt bin ich nicht. Und wenn da mindestens zwei Schlafer sind, dann bitte prüfen.
Alles klar, dann weiß ich zumindest, was ich jetzt mir nicht. Weil tatsächlich wäre meine nächste Frage jetzt gewesen, was ist mit den Menschen, die morgens aufwachen und denken, ja, ich könnte jetzt nochmal eine Runde schlafen, habe ich überhaupt geschlafen? Also ich frage für einen Freund, ne? Also,
ja, klar. Ich kenne auch eine Tante, die hat einen Onkel, dessen Sohn hat einen Nachbarn, der hat folgendes Problem.
Ja, okay, Gut, dass ich schräg gegenüber von mir so ein Apnoe-Schlafzentrum habe. Vielleicht sollte ich da mal einen Abstecher hinmachen.
Also jetzt noch mal ganz kurz und wirklich ganz ernsthaft. Also diese Sache mit dem Schnarchen wird wirklich oft unterschätzt. Und Leistungseinbußen sind enorm. Aber das Schlimmste ist, dass es fängt dann an, wenn man das nicht behandeln würde, dass erstmal der Blutdruck sich verändert. Der schwankend oder wird dann höher. Der zweite Impuls ist dann meistens entweder Diabetes oder Schlaganfall und dann kommt Herzinfarkt und dann kommt 10 Jahre verkürztes Leben. Und neueste Studien wissen, wenn man Schlafapnoe nicht behandelt, steigt sogar die Krebsgefahr um 66%. Also da will ich keinem der Zuhörer Angst machen, aber ich kann nur sagen, warum denn nicht überprüfen, ob ich es habe? Weil viele haben Angst, dass sie dann so eine Maske tragen müssen. Müssen sie gar nicht. Es gibt Schnarchschnuller, es gibt Beißschienen, es gibt Didgeridoo-Spielen, es gibt einen Kurs, wie man singen kann, also wie man bestimmte Frequenzen dann singt und das Schnarchen verbessert. Und der einfachste Trick ist einfach nachher guten Lattenrost, die Seitenlage fördern, weil die meisten schnarchen auf der Rückenlage. Ja. Und man kann so viel tun. Man sollte aber praktisch nicht ignorieren, wenn der Partner nachts immer so Pausen macht und ihm dann irgendwie mit dem Ellenbogen helfen, sondern einfach wirklich drüber nachdenken, was kann ich sonst noch tun.
Entschuldigung, dass ich lachen musste, aber ich musste mich selbst an den Ellenbogen erinnern, denn der kommt von mir öfter an meinen Mann.
Ich glaube, den kriegst du aber auch ab und zu, oder?
Nee, ich schnarche überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ich habe auch einen ganz ruhigen Schlaf. Also neben mir zu schlafen ist total angenehm. Ich habe jetzt auch die ganzen Fragen gestellt, nicht für mich, sondern für meinen Mann.
Weil du die ganze Zeit die Pausen machst?
Weil ich Powernappe, meinst du?
Nein, ich dachte, weil du die ganze Nacht die Pausen machst. Deswegen bist du so ruhig im Schlaf, weil du Atempausen hast.
Ach so, nee, das ist bei mir nicht der Fall. Zum Glück. Also es ist noch keinem aufgefallen, aber ich, mein Mann, der schnarcht. Und den drehe ich immer auf die Seite, weil ich sage, das schnarcht er nicht. Jetzt hör doch mal auf, dich auf den Rücken zu drehen.
Naja. Ja, das ist ja so interessant. Also wenn ihr mal Lust habt, kann man gerne mal eine Folge oder eine Begleitung machen mit welcher Chronotyp bin ich. Und das Zweite, wir können gerne mal eine Folge machen, wie erkennt man Schnarchen und wie grenzt man es ab mit Schlafapnoe. Also dann kann ich euch gerne mal so einen Ring zuschicken.
Sehr, sehr interessant. Ich finde das wirklich spannend, vor allen Dingen, wenn von diesen 50%, die schnarchen, 25% eben das haben. Das ist schon ein sehr, sehr großer Anteil. Also ich glaube, ein Thema, womit man sich beschäftigen sollte. Ich würde tatsächlich noch mal eine Frage stellen wollen, und zwar das Thema Snoozen. Also ich habe das Snooze-Game durchgespielt. Das heißt, irgendwie gefühlt stelle ich mir schon eine Stunde, bevor ich aufstehen muss, alle 5 Minuten den Wecker, weil ich sonst nicht aufstehe. Es gibt mal so Tage und mal so Tage. Was hältst du davon?
Ja, es gibt natürlich neue Artikel auch dazu. Also wir fangen erstmal mit der Wahrheit an. Also das Schlimmste ist, wenn Leute wirklich snoosen und die machen dann nicht nur einmal Klick-Klack, zweimal Klick-Klack, sondern wirklich 4, 5, 6 Mal. Und dann stehst du auf und guckst zurück zum Bett und denkst, ja, liege ich noch drin oder bin ich schon aufgestanden? Also das ist ja die Leute, die müde sind, aber irgendwie das Gefühl haben, es ist immer noch der falsche Zeitpunkt, ich habe immer noch nicht genug geschlafen. Aber du klaust dir selber eine ganze Stunde Schlaf und versaust dir eigentlich den Schlaf, obwohl du ja länger schlafen könntest. Da hilft nur die Rückrechnungsmethode und die will ich jetzt nochmal kurz erklären. Also gegen Snoosen würde helfen, zur richtigen Zeit auch aufzustehen. Also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass man zur richtigen Zeit zu Bett gehen kann, M17. Man kann aber auch zur richtigen Zeit aufstehen. Und das kann man eben genauso gut ausrechnen oder zurückrechnen. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn du um 6 Uhr morgens aufstehen müsstest. Passt das ungefähr, Kai?
Ja, ungefähr.
Dann rechnen wir jetzt mal 90-Minuten-Blöcke zurück. Dann müsstest du entweder um 0 Uhr zu Bett gehen, dann hättest du 6 Stunden Schlaf. Oder du müsstest um 22.30 Uhr zu Bett gehen, dann hast du 7,5 Stunden Schlaf. Aber nicht dazwischen. Wenn du dazwischen zu Bett gehst, dann wachst du morgens auf, guckst in den Spiegel und denkst dir, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Oder snooze, snooze, snooze. So, und dann, weil es einfach nicht passt. Wir werden manchmal sowieso wach, also vor und nach der Traumphase. Und dann drehen wir uns und wälzen uns. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um dann zu sagen, ja, okay, ist zwar doof, ich muss zwar raus oder ich muss arbeiten oder ich muss Frühstück machen oder ich muss die Kinder zur Schule bringen oder was auch immer. Aber jetzt ist super, jetzt mache ich das. Und andere kennen das, die wachen manchmal, bevor der Wecker klingelt, auf.
Das ist mir noch nie passiert, noch nie in meinem Leben.
Oh, bleib ich nochmal liegen. Wenn ich jetzt aber den Arsch hochkriege und jetzt aufstehen würde, dann wäre das super. Und deswegen ist der einfachste Trick eben die Rückrechnungsmethode. Und dann bitte das Handy nicht aufs Nachttischchen legen, den Wecker nicht auf dem Nachttischchen haben, sondern auf dem Sideboard. Erfahrungsgemäß ist, wenn man dann aufsteht und dahin läuft, legt man sich meistens nicht nochmal hin.
Ja, meistens.
Ach so, du hast auch andere Erfahrungen gemacht.
Okay, aber also ich habe auch schon alles ausprobiert.
Wäre also der Weg wäre, den Schlaf zu verkürzen sogar teilweise, aber im Rhythmus zu bleiben und grob eben vor und nach Traumschlafphase sich wecken zu lassen. Es gibt natürlich auch Apps und es gibt auch Uhren, die das machen, den eigenen Rhythmus dann fühlen, wann bin ich in welcher Phase. Aber vom Einfachen her kann man erstmal versuchen, das selber auszurechnen und dann immer die Zu-Bett-Gehzeit um 5 oder 10 Minuten zu verschieben. Aber Achtung, wenn ich jetzt jemand bin, jetzt bei deinem Rechenbeispiel, der nicht um 22.30 Uhr müde ist und ich habe ein Einschlafproblem, dann komme ich zwar morgens besser raus, aber ich komme abends schlechter rein. Und deswegen muss man sich am Anfang auch beim Schlafcoaching, so wie wir das eben für Sportler oder Führungskräfte auch machen, eben immer die Frage stellen, womit fange ich an? Was will ich als erstes erreichen? Und dann gehe ich Schritt für Schritt in die Optimierung. Und nicht immer muss man mit dem Aufstehzeitpunkt anfangen, sondern das ist meistens so der Schluss, also das Sahnehäubchen obendrauf.
Ich werde es mal ausprobieren. Vielen Dank, Markus.
Gerne, gerne.
Dann würde ich sagen, ich stelle mal die Abschlussfrage. Und zwar, welche 3 Ratschläge würdest du jemandem mitgeben, der seinen Schlaf langfristig verbessern möchte? Also ich glaube, da waren heute schon ziemlich viele Dinge dabei. Aber wenn du dich auf 3 Sachen begrenzen müsstest.
Ja, also ich würde da sagen, wenn wir auch mit Körper, Geist und Seele denken, dann könnten wir für Körper, Geist und Seele was machen. Also Körper wäre, achte bitte auch auf dein Bett. Das Kissen sollte eben nicht älter sein wie 3 bis 5 Jahre, Matratze nicht älter wie 7 bis 10 Jahre und es sollte passend zur Körperform und zu den Vorlieben auch ausgewählt werden und eben aus Kissen, Zudecke, Matratze und Lattenrost bestehen. Also das wäre ein wichtiger Part. Wenn ich nämlich in Bett gehe und ich fühle mich da nicht gemütlich und ich bin nicht gut gelagert, dann kann ich mich auch aufregen und wache um 4 Uhr auf. Dann noch Seele. Ich muss emotional mich wohlfühlen. Deswegen bitte keine Rumpelkammer der Nation. Mach den Schlafraum gemütlich und geh auch dann bewusst dahin und versuche dann eben auch den richtigen Rhythmus zu nutzen, nämlich den inneren Rhythmustaktgeber mit M17. Und dann das Allerwichtigste, wenn man in einer Partnerschaft ist, Lerche Eule eben berücksichtigen und nicht aus Versehen zu sagen, Schatz, ich bin müde, mach mal Fernseher an, ich bleib bei dir. Und dann penne ich auf der Couch ein. Oder den anderen überreden, das wäre das Schlimmste. Es gibt ja in manchen Beziehungen so militante Lärchen. Da sagt sie dann auf einmal, Schatz, ich bin müde, wir gehen zu Bett. Also wir. Kann man ja machen, das ist ja auch ganz lustig, aber das wäre halt doof. Also
das ist nur lustig für einen Partner, glaube ich.
Genau, richtig, für einen, für den anderen dann nicht. Der kriegt nämlich Gedankenkarussell, Kopfkino bis hin zu Angstzuständen. Also den Chronotyp berücksichtigen, den Absprung nicht verpassen und das Bett optimieren, das sind sicherlich drei Kernthemen, aber es gibt eine Vielzahl und in unserem Podcast Sleep and Perform kann man sicherlich die ein oder andere Folge dann auch noch anhören oder eben bei uns jetzt im neuen Buch Der wache Vogel fängt den Wurm haben wir nicht nur gesellschaftliche Themen zum Thema New Work oder wie Unternehmer sich dem Thema annehmen, denn es kostet ein Schweinegeld, wenn man praktisch ein Unternehmen hat und müde Mitarbeiter hat, das kann man nicht nur in Recruiting investieren, sondern vielleicht auch ein bisschen in Schlafoptimierung. Und das dritte Kapitel ist eben in dem Buch ganz klar, wo stehe ich im Moment mit meinem Schlaf? Wie weit bin ich in der Burnout-Quote schon oben? Und welche SOS-Hacks kann ich benutzen, um selber schon anzufangen? Und einige davon haben wir heute schon gehört.
Vielen lieben Dank. Und das Buch, was Markus gerade angesprochen hat, davon möchten wir gerne auch ein handsigniertes Exemplar verlosen und zwei Online-Exemplare. Was ihr dafür machen müsst, findet ihr dann zu gegebenem Zeitpunkt, wenn die Folge online geht, auf unserem Instagram beziehungsweise über LinkedIn. Genau, und dann könnt ihr euren... Und in den Shownotes, entschuldige Kai, richtig, natürlich.
Genau, also ich muss sagen, Markus, ihr habt mit mir schon einen neuen Hörer und Leser gewonnen, weil diese Folge war für mich viel, viel zu kurz, um das alles irgendwie, ja. Also ich habe jetzt richtig Blut geleckt, weiter mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Kann man richtig schlafen?
Ja, also in der Regel muss man es auch wirklich strukturiert angehen. Man kann zum Thema Einschlafen was Separates machen, zum Thema Durchschlafen was Separates machen und zum Thema Aufwachen, aber auch zum Thema Bett. Und Schlafen ist eben extrem individuell, so wie das Leben auch insgesamt. Und gerade wenn man jetzt auch in den Start hineingeht oder ich ein Startup habe oder wenn es wirklich darum geht, auch Leistung zu bringen, dann darf ich auf Schlaf als eine der wichtigen Komponenten nicht verzichten. Und manchmal ist eben sich den Schlaf auch gönnen, das Vorbild. Und es gibt ja ein paar wirklich erfolgreiche Leute, wenn ich jetzt Jeff Bezos sehe, der sagt seinen Aktionären, wenn ich nicht 8 Stunden Schlaf kriege, dann sei der selber schuld, dann gebe ich schlechtere Ergebnisse raus. Da ist natürlich das Gegenteil, so ein Trump, der schläft nur 4 Stunden. Also es kann jeder machen, wie er will, aber vom Ansatz her, Leistungsträger wissen, egal ob Models oder auch Leistungssportler, wie wichtig Schlaf ist. Und jeder, der zuhört, sollte den Schlaf einfach ein kleines bisschen ernster nehmen als vor der Folge.
Danke dir, Markus. Ciao.
Ciao. Ciao.
Das war Kölsch und Cash, der Podcast mit Anne-Sophie und Kai. Bis zum nächsten Mal.